SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nicole Köster.
Eine neue Ausgabe SWR 1. Leute, ich begrüße ganz herzlich den Bio-Spitzenkoch Simon Tress. Einen schönen guten Morgen.
Einen schönen guten Morgen. Hallo.
Wir sind uns schon mal begegnet. Wir wussten, glaube ich, gerade beide gar nicht, wie lange es schon her ist. Gefühlt auf jeden Fall 10 Jahre.
Absolut, ja, mindestens.
Bei einer Sendung bei 1 Plus in puncto. Daher duzen wir uns. Und du bist gekommen von der Schwäbischen Alb aus dem Biosphärenreservat Hayingen-Ehestetten. Da ist nämlich dein Restaurant. Und das setzt ganz besonders auf Nachhaltigkeit. Deswegen die erste Frage an dich: Was ist denn ein Bio-Spitzenkoch zum Frühstück, der nur regional kocht?
Ich frühstücke leider manchmal zu wenig, aber da gehe ich auch selber ein bisschen Kompromisse ein. Also man sollte ja dementsprechend sich so ernähren, dass es auch noch ein bisschen Spaß macht und sich natürlich auch wohlfühlt.
Das war aber jetzt rumherum geredet.
Ja, was richtig.
Ich sage
immer wieder, auf den Tisch kommt Brötchen, Wurst, Käse, also alles, was dem Leib und Seele gut tut.
Und auf die Nachhaltigkeit bezogen, zum Mittagessen, ist das dann Thema, wenn es beim Frühstück nicht ganz klappt?
Natürlich, also wir gucken natürlich saisonal und regional, ist selbstverständlich. Also wir haben nichts anderes im Haus, weil wir natürlich auch unseren großen Kühlschrank in der Rose haben, wir als kleine Familie Tress. Und deshalb kann ich da die Produkte auch immer holen.
Heißt allerdings auch, bei manchen Dingen muss man einfach sagen, kommt mir nicht auf den Tisch. Also gerade trinken wir beispielsweise ein Ingwerwasser. Gibt es das bei euch?
Nein. Leider nicht.
Was gibt's noch nicht? Gibt's vielleicht irgendwas, wo du sagst, vermisse ich manchmal schon?
Also man muss sagen, es ist das ist eine interessante Frage. Also ich glaube, man muss irgendwie mal lernen, das so zu akzeptieren und sagen, okay, man muss auch mal wieder gönnen und auch was machen. Ich finde immer, wenn ich mich 95% oder 90% lokal oder regional ernähre, darf ich auch mal 10% was anderes zu mir nehmen. Und wir haben natürlich einen Anspruch von Demeter und Biolandqualität und Bioprodukten und da versuchen wir dann das Beste daraus zu holen.
Diesen Anspruch, den habt ihr schon sehr lange. Die Großeltern haben damit 1950 begonnen, deswegen heißt das neue Restaurant auch jetzt 1950. So lange schon biodynamisch anzubauen. Da gab es doch sicherlich auch mal Zeiten, wo das vielleicht gar nicht so angesagt war. Stand man damit auch schon mal in der Kritik?
Ja, man darf nicht vergessen, unser Großvater hat, wie gesagt, 1950 mit angefangen, unser Vater hat weitergeführt. Ich sage immer, wir hatten eine ganz tolle Kindheit, denn meine Mutter war auch noch Gesundheitsberaterin nach Dr. Brugger. Und Dr. Brugger war wirklich der Ernährungsguru. Das heißt, es war alles mit Honig gesüßt, es gab nur Grünkern. Wir vier Brüder haben dann immer gesagt, wieso haben wir keine normalen Eltern? Also das war irgendwie natürlich schon eine riesen Pionierarbeit. Und unser Großvater, der hat gesät und der Vater auch und wir durften jetzt ernten. Und natürlich war man dann früher natürlich auf dem Land schon anders gesehen wie in der jetzigen Zeit.
Da fiel wahrscheinlich die Ökos oder die Bios oder irgendwie so etwas schon mal, oder?
Ja, die Bios, die Grünkornfresser.
Ja. Und jetzt entspricht es natürlich auch dem Zeitgeist. Jetzt gibt es sogar das CO2-Menü bei euch. Das hast du dir schützen lassen als Marke. Was hat es damit auf sich?
Ja, ich habe mir vor genau 10 Jahren haben wir die Marke schon schützen lassen, weil ich hatte immer den Gedankengang, wie können wir noch tiefer einsteigen? Denn das Thema Transparenz, auch Glaubwürdigkeit und das Thema der Schutz der lokalen Produkte muss einfach gewährleistet sein. Und deshalb haben wir uns diese Wortmarke CO2-Menü als Titel uns schützen lassen, um so natürlich unseren eigenen Rahmen zu schaffen, die Kommunikation so aufzubauen. Und somit ermessen wir auch von jedem Produkt die Emulsion, wie viel es CO2 ausstoßt.
Und du hast gesagt, ja, ihr misst auch die Klimabilanz. Wie soll das bei einem Essen funktionieren, was auf dem Tisch steht?
Also was ganz wichtig ist, ist die Rezepttreue. Das bedeutet, wir tun alle Rezepte, müssen haargenau kochen. Was natürlich auch für mich als Chef sehr angenehm ist, weil dann können die Mitarbeiter das 1:1 nachkochen. Das ist ja auch ganz wichtig, um dass man den Druck nicht auf einem selber lastet. Und wenn wir die Rezepte genau kalkuliert haben und errechnet haben, dann werden sie in ein Programm eingespeist von Eterni. Das ist eine Agentur oder eine Firma in Zürich. Der Manuel Klarmann, der das schon vor Jahren schon mal ins Leben gerufen hat und gemacht hat. Und dann wird es komplett umgewandelt in die Errechnungen.
Und wenn ich da jetzt sitze und dieses Essen auf dem Tisch habe, wie erfahre ich das als Gast?
Also wir haben, unsere Speisekarte ist irgendwie ganz, natürlich ganz anders im 1950. Wir haben eine Zutatenliste gemacht. Das heißt, die Gäste kommen rein und dann bekommen sie einen kleinen Würfel. Und im kleinen Würfel drinne steht dann zum Beispiel im ersten Gang 22,3% Linsen, 14% Zwiebel. Das sind die Inhalte in diesem Gericht, wie viel davon da drinne ist. Und dann weiß der Gast eigentlich gar nicht, was auf den Tisch kommt. Und dann sitzt er am Tisch, oder er sitzt ja schon am Tisch, und dann bekommt er ein Memory von uns. Und im Memory hat er auf der Vorderseite einen Bauer drauf mit seinem Produkt. Produkt, also mit dem Kohlrabi oder mit der Karotte, und auf der Rückseite Entfernung zum 1950. Das heißt, wir bringen dem Gast eigentlich spielend so bei, was er gerade nimmt, und darunter steht dann auch noch, wie viel CO2 ausgestoßen wird.
Die Speisekarte, die du gerade erwähnst, die kann man sich im Internet auch anschauen, habe ich gemacht, und dann ganz unten, ganz klein gedruckt, steht dann noch etwas, alle Zutaten entsprechen. Ich habe es irgendwo rausgeschrieben, ob ich es jetzt auf die Schnelle finde, weiß ich nicht, aber da stand etwas mit nicht, genau, aus zertifiziertem und kontrolliertem biologischen Anbau, DE Öko 006, und dann ist nicht biozertifiziert. Darüber bin ich gestolpert, denn ihr seid doch biotheoretisch, aber ja. Also Mogelpackung?
Nee, das Salz ist das Einzige, was nicht biozertifiziert ist, denn es gibt kein zertifiziertes Salz. Das bedeutet, alle Produkte sind komplett in 100% Bioqualität bis auf Salz, also es gibt noch kein Biosalz.
Wie ist es mit dem Pfeffer?
Pfeffer bauen wir sogar an in unserem kleinen Gewächshaus, aber es ist wirklich nur eigentlich eine Handvoll, ist wie Trüffel eigentlich, sehr, sehr sparsam. Das können wir eigentlich noch gar nicht einsetzen.
Zucker, ist das leicht lösbar?
Na, hätten wir, aber wir nehmen Honig her. Also es gibt ein paar Württemberger Rübenzucker, das wäre wieder zu weit weg, aber wir nehmen Honig her 1950 und versuchen eigentlich mit Senfkörnern gemahlenen den Pfeffer zu ersetzen.
Und Bienenvölker, habe ich gehört, habt ihr auch, gell?
Ja, richtig, ja. 7 Völker, ich bin im letzten Lockdown drin Imker geworden. Und es war natürlich richtig Spaß.
Stelle ich mir allerdings vom Zeitmanagement wirklich als große Herausforderung vor, das alles auch noch selbst dann zu regeln. Wie sieht das aus?
Ja, also das Schöne ist, dass 1950 ist Gott sei Dank durch den Wachstum des Unternehmens auch so ein bisschen ein Hobby geworden, also das Restaurant. Weil wir haben natürlich, wir, ich und meine vier Brüder, unsere drei Brüder und unsere Mutter, wir haben das Unternehmen jetzt die letzten 10 Jahre so aufgebaut, dass eigentlich dieses Restaurant zur Kür geworden ist. Ich habe als Koch natürlich immer von so einem Restaurant geträumt, aber man muss sich auch so ein Restaurant leisten können. Und deshalb macht es wahrscheinlich auch gerade so viel Spaß, sich alles um alles zu kümmern, weil es eigentlich, so will ich schon ein bisschen so zwischen Hobby und natürlich auch Verantwortung ist, zu agieren.
Wie schafft ihr es, dass es nicht mit erhobenem Zeigefinger rüberkommt? Kommt dogmatisch, sondern dass der Spaß, den ihr daran habt, dass sich das vermittelt?
Ich glaube, es kommt daher, weil wir das natürlich seit 71 Jahren schon leben. Das heißt, wir sind ja wirklich schon, also Tradition, Werte verbindet sich ja bei uns durch die biodynamische Denkweise. Und deshalb ist uns auch gerade im 1950 wichtig, dass die Gäste die Memories haben. Das musst du so vorstellen, die Leute kriegen dann 120 bis 130 Kärtchen und bei jedem Gang spielen die damit. Also wir bringen also spielend die Nachhaltigkeit rüber, und der Gast fühlt sich eigentlich, vielleicht wenn er rausgeht, so vielleicht auch ein bisschen manipuliert von uns, aber im Positiven drinne. Und er sieht es nicht so als aufgedrückt, sondern eher so spielend.
Also zwischen den Pausen hat man dann auch noch was zu tun.
Genau.
Das kommen Nachfragen rein von den SWR1 Hörerinnen und Hörern. Pedram hat ins Studio gemailt und fragt, könnte Simon Tress das nochmal konkretisieren mit es gibt kein Biosalz, denn Biosalz gibt's ja durchaus im Laden zu kaufen.
Genau, meistens in Kombination mit Bio-Kräutern zum Beispiel. Das sind Bio-Salz, aber Salinen sind grundsätzlich nicht zertifiziert, denn natürlich das schon ein Naturprodukt ist.
Und ihr habt euch noch eine Auflage erstellt, wo ihr nämlich sagt, ja, es soll alles aus der Region kommen, nicht weiter als 25 Kilometer entfernt. Wie schwierig ist das zu erfüllen?
Eigentlich gar nicht, sondern das Schöne ist, man denkt immer wieder zwei Schritte weiter. Und ich glaube, das ist ja das Schöne, was unser Beruf, denn die Gastronomie und auch die Küche so spannend macht, dass wir immer uns neu erfinden können. Und man kommt dann dadurch, dass ich den Radius mir selber auf 25 Kilometer gesteckt habe, wieder eine eigene kreative Sphäre rein, die man vorher nicht gedacht hat, dass man es schafft. Also wie Spitzensport. Und deshalb ist es eigentlich gar nicht so schwer.
Es gibt ja nicht nur vegetarische Gerichte, es kommt auch Fleisch auf den Tisch. Wo kommt das her?
Von unseren Bauern, also wir haben Biolandbauern, die uns Rind liefern, gerade zum Beispiel Marcel Buch oder unser Felix Paschke und unser Karl-Heinz Fleiderer aus Münzingen. Und wir machen im 1950 halt das Fleisch auch zur Beilage. Das fand ich ganz wichtig und ganz spannend. Das heißt, wir haben 5 Gänge vegetarisch, auch natürlich wegen CO2-Ausstoß, und das Fleisch gönnt man sich. Und der Gast kriegt dann eigentlich so wie der Schwabe die Spätzle mit der Brösel, sage ich wieder, als Beilage haben, das Fleisch in die Mitte.
Wie ist es denn in der CO2-Bilanz? Wie viel Prozent weniger hat so ein CO2-Menü als ein herkömmlich gekochtes Menü?
Es hat natürlich viel wirklich von der Lokalität zu tun. Wo kommen die Rohstoffe her? Natürlich, ob jetzt die Tomaten aus Italien kommen oder jetzt vom Bodensee oder gerade aus unserem eigenen Gewächshaus. Das macht einen großen Faktor natürlich, und natürlich auch die Herstellung. Es gibt ja jetzt schon zum Beispiel auch Bio-Avocados aus Spanien, was ja nicht so schlecht ist, wie jetzt zum Beispiel die aus Ägypten natürlich, die womit Hunderten von Litern gefüllt werden. Das ist schon ein wichtiger Faktor, womit somit errechnet wird auch, mit einem Durchschnittsprodukt.
Und kannst du das bei deinem Gericht konkret sagen, wie viel Prozent das am Ende sind? Also habt ihr da so eine, Ja, Mischkalkulation, ja, es sind immer 40% weniger als normal. Könnte man das irgendwie so zusammenfassen?
Ja, das ist möglich. Wir werden es jetzt, also wenn wir wieder aufmachen, werden wir es auch so aufzeigen. Also wie weit zum Beispiel dieses Gericht ist, wie wenn du von Stuttgart nach Heidelberg fährst. Wir wollen sogar jetzt so weit gehen, dass wir sogar noch die Herstellung der Energie von der Herstellung, also wenn wir was trocknen oder wenn wir auch was kochen, sogar noch mit einkalkulieren.
Es klingt so ein bisschen danach, als wäre es zum Sport geworden. Wie ist es?
Ja, schon. Man versucht, also wie gesagt, wir versuchen nicht zu weit zu gehen. Wir versuchen, die Sachen abzudecken. Und wir hatten natürlich auch in dieser Zeit sehr viele Journalisten und Kritiker da und Tester. Und ein Kritiker hat auch geschrieben, ihn hätte es auch gerne interessiert, wie der Aufstoß war vor der Herstellung. Und das hat mich natürlich wieder motiviert, wenn ein Kritiker darüber schreibt, also nicht negativ, sondern als Ergänzung, habe ich gesagt, okay, cool, dann machen wir uns da auf den Weg, das zu machen. Aber es soll, wie gesagt, nicht dogmatisch, sondern man soll einfach nur Spaß haben. Und der Gast bekommt es ja wirklich nur in der Schriftform mit und muss nicht beim Essen drunter leiden, sozusagen.
Du bist auch Teil der Koch-Nationalmannschaft gewesen, bist viel in der Welt rumgekommen. Wenn du jetzt an deine Reisen denkst, welches Bild kommt dir da zuerst?
Schöne Momente, einzigartige Momente. Und ich bin einer, der sich gerne zurücksehnt, mal nach den Zeiten kurz, um wieder daran zu erinnern. Aber zu Hause ist halt doch noch am schönsten eigentlich.
Jetzt hast du kein Land benannt, kein konkretes Bild. Gibt es trotzdem noch so eine Reise, wo du sagst, boah, das war auch gerade von der Küche einfach so anders, habe ich vielleicht auch irgendetwas mitgenommen?
Ja, in Indien. Ich durfte ja damals den damaligen Ministerpräsidenten Günther Oettinger und auch den Staatssekretär, den jetzigen Entwicklungsminister Gerd Müller nach Indien begleiten auf zwei Touren. Und Indien hat mich schon brutal fasziniert. Erstens auch von den Menschen her, auch von den Küchen, also wirklich von dem, auf der einen Seite die 5-Sterne-Luxushotel im Vordergrund, aber in den Katakomben unten ist dann schon ein bisschen anders zugegangen, wo ich auch gearbeitet habe dann in der Zeit. Und das hat mich schon brutal geprägt. Das ist auch zu sehen, wie gut es uns geht.
Du hattest dann unterschiedliche Stationen, warst 2003, glaube ich, im Verteidigungsministerium, hast damals unter Verteidigungsminister Peter Struck, damals, der inzwischen verstorben ist, gekocht. Gab es dann die Lieblingsessen?
Ja, ich hatte wirklich den tollen Luxus, dass ich meinen Grundwehrdienst ableisten durfte. Und Herr Struck, was er nicht mochte, war Lamm, Knoblauch, das kann ich mich ganz gut erinnern. Und er liebte halt Bier. Und das war schon eine sehr schöne Zeit, weil wir hatten da alle Freiheiten und hatten dann wie Rumsfeld, Huhn oder Herr Schröder waren dann zum Essen da. Hatten wir wirklich schon eine brutale kulinarische Vielfalt, die wir ausspielen konnten.
Und das Bier stand dann auch zum Mittagessen auf dem Tisch oder wie war das?
Ja, also Herr Struck war wirklich eine Type, also wirklich ein ganz feiner Mensch. Er war aus Nordrhein-Westfalen, also offen und ehrlich raus. Und das war schon sehr prägend für mich als junger Bundeswehrdienstleistender.
In der Politik ist es so, dass man viel sitzt, wenig Bewegung bekommt. Kalorienarm wird da nicht gekocht, oder?
Nee, überhaupt nicht. Also es ist darum, es gab dann immer verschiedene Menüs, bis zu 7-Gänge-Menüs hoch natürlich. Zu unserer Zeit war damals auch der Afghanistan-Krieg. Und da war natürlich Hans Struck, natürlich hatte ich viele Termine in der Zeit drin, viele Journalisten. Und der war da immer sehr gehieft. Das heißt, wenn er keine Lust auf Journalisten hatte, stand immer ein Kellner an der Tür. Und immer wenn er den Finger gehoben hat, musste der nächste Gang kommen, dass die Leute alle genug zu essen haben und ihm keine Fragen stellen konnten.
Also so wird da getrickst. Wie sieht es denn aus? Wir haben hier gerade Schlagzeilen, dass mehr als 70% der 14- bis 20-Jährigen beklagen, dass sich die Chancen auf den Ausbildungsplatz durch Corona verschlechtert haben. Im September beginnt das neue Ausbildungsjahr. Haben sich bei dir im Betrieb schon junge Ausbildungssuchende vorgestellt?
Ja doch, also da sind wir Gott sei Dank gut gesegnet. Also von bis, ich habe einen Bewerber gerade aus Kaltenkirch, kurz vor Hamburg. Wir haben jemanden aus Oldenburg, aus Stuttgart. Wir haben auch einen ganz jungen Mann jetzt eingestellt, einen 16-Jähriger, der gerade eine Gesamtschule macht. Das ist mir ein hohes Anliegen, denn ich war selber Hauptschüler, dass wir wirklich auch eine breite Vielfalt haben. Aber von unseren 5 Auszubildenden in der Küche sind 4 Abiturienten oder Studierende und einer aus der Gesamtschule und oder Realschule. Und das ist mir eigentlich ein hohes Anliegen, denn der Kochberuf soll ja auch für jeden zugänglich sein, auch Spaß machen.
Ist es schwieriger geworden, gute Azubis zu finden?
Also bei uns jetzt wirklich überhaupt nicht. Also es hören zwar wirklich tolle Azubis von uns auf jetzt im Ende September und wir haben wirklich einen sehr guten Zuspruch. Also es gibt nur eine Stelle und haben aktuell 4 Bewerber auf eine auszubildende Stelle.
Wie ist es unter Corona-Bedingungen in der Küche? Da steht man dicht aufeinander.
Also jetzt ist es natürlich so, dass wir noch keine praktischen Probearbeiten machen, sondern wirklich in der Theorie. Wir telefonieren mit den jungen Leuten und wir hatten zum Beispiel gestern eine junge Dame vom Bodensee da, die wird ja nicht vorher von uns getestet oder sie bringt einen Test schon mit und dann schauen wir einfach mal alles an. Aber sonst in der Küche natürlich ist bei uns auch gerade maximale Maskenpflicht, weil der größte, sagen wir, Infektionsgefahr kann in Pausen entstehen. Das heißt, wir müssen getrennte Pause machen. Das für die Mannschaft ist dann nicht so schön, aber es ist wichtig, dass wir einfach alle gesund bleiben.
Wie sehr ist Corona spürbar im Betrieb?
Im Betrieb hat es Gott sei Dank noch niemand betroffen bei uns, also gar nicht. Wir sind jetzt natürlich gerade dran, verschiedene Sachen zu entwickeln, zu machen. Wie beim Fußball auch, jetzt ist die Saisonvorbereitung, so muss das eigentlich auch sehen. Und dann, wenn die Saison dann wieder losgeht, dann wollen wir gut stehen und fit sein.
Klingt so, als würde es auch eine Herausforderung sein, da neue Dinge anzugehen und zu entwickeln.
Ja, absolut. Also es ist eine Herausforderung, aber das Schöne ist auch, man muss ja das Schöne der Zeit, man hat viel Zeit, sich Gedanken zu machen. Wenn ich denke, vor Corona, da ist man natürlich immer im täglichen Alltag drin gewesen. Jetzt bin ich natürlich noch kreativer, ich und meine vier Brüder. Wir können neue Konzepte entwickeln, wir können neu agieren und das ist schon ein Vorteil gerade.
Wenn das Motto bei euch ist, vom Blatt bis zur Wurzel, vom Kopf bis zum Schwanz, was hat man dann anschließend alles auf dem Teller?
Alles.
Die Knochen, die Augen? Nein.
Nein, nicht ganz. Also wenn wir gerade das Beispiel zum Beispiel Karotte nehmen, das ist ein schönes Beispiel. Aus der Karottenschale kochen wir unsere Soßen, also unsere vegetarischen Bratensoßen sozusagen. Aus dem Grün machen wir eine Emulsion aus unserem selbstgepressten Rapsöl. Aus dem Inneren machen wir Pürees, wir machen es gebraten. Also man kann wirklich alles machen und das ist, ja, eigentlich funktioniert's.
Jetzt bin ich beim Fleisch hängen geblieben. Wie geht dir das an?
Beim Fleisch ist Thema so, das haben wir uns auch in der Rose vor über 12 Jahren auf die Fahne geschrieben, nur weiter auszubauen, auch zu machen. Weil wir hatten ja früher die Landwirtschaft, wo mein Vater noch gelebt hat. Nachdem er gestorben ist, haben wir wirklich tolle Bioland-Metzger in der Region gehabt und Metzger, die uns das Fleisch zum Teil geliefert haben. Ich habe dann entschieden, wir müssen wieder zum Ganztierskonzept zurückgehen. Haben vor Corona teilweise bis zu 60 ganze Rinder geschlachtet, 80 Schweine in Bioland-Qualität. Und wir machen es eigentlich so, das ist meine Denkweise. Ich habe immer gesagt, jetzt liegt das Tier da. Und wenn das Tier da liegt, machen wir erst die Teller. Also das Ziel ist ja immer, wenn du ein ganzes Fleisch hast, so ein Rind hat zwischen 250 und 350 Kilo Fleisch, gilt es ja wirklich auch dem Respekt gegenüber, das ist ja wirklich auch alles so auf die Teller zu verteilen. Und das verteilen wir in die ganzen Gastronomien und auch in kleinen Einmachgläser für den Online-Shop oder für den Kunden, der dann vor Ort ist wieder.
Kann mich erinnern, Köchin Verena Lugert war mal da, die hatte eine Ausbildung gemacht in einem Spitzenrestaurant in London. Die bekam dann einen Schweinskopf vor sich gestellt und da hieß es, so jetzt guck mal, was du da rausholen kannst. Wie weit geht ihr da?
Natürlich auch. Also gerade jetzt aktuell um die Uhrzeit wahrscheinlich jetzt gerade eben ist meine Mannschaft gerade dran, die Innereien zu verarbeiten. Wir haben gerade noch Zunge, Herz, weil wir am Montag einen Rind bekommen haben. Und jetzt machen wir schöne Innereienknödel, kleine, 25 Gramm für die schwäbische Hochzeitssuppe. Dass es trotzdem ist, so sexy wie möglich auch zu sein. Das ist ja unsere Aufgabe. Wir versuchen ja, wenn das Tier zu verwerten ist, ist die Aufgabe des Koches auch, es so anzubieten, dass der Gast auch wirklich, sag mal, auch Spaß drauf hat. Eine Rinderleber läuft immer, aber Herz, Zunge und Nieren, das sind die Königsdisziplinen.
Das heißt, es ist auch nicht immer alles auf der Karte. Kann ja gar nicht sein.
Nein. Also wir haben jetzt letzte Woche aus dem Rind haben wir dann, wenn wir gerade wirklich jede Woche einen Rind schlachten, wenn wir es wirklich gerade auch im Lockdown drinnen in unsere Gläser verarbeitet bekommen, haben wir dann Raviolis gemacht zum Beispiel. Und so gucken wir wirklich, dass wir es gut aufteilen, dass wir wirklich verschiedene Vielfalten aufbauen.
Jetzt haben wir gerade eben von dir gehört, wie du in der Welt umhergekommen bist. Da kommen Nachfragen aus Albstadt zum Beispiel. Volker Fügler hat geschrieben per Mail ins Studio und er sagt, ja, wie hält es Simon Trester mit dem eigenen Fußabdruck, wenn er in der Welt so viel rumgekommen ist?
Ja, das ist eine tolle Frage. Also ich habe das Thema Fliegen habe ich komplett eingestellt. Wir sind letztes Jahr im Januar noch in Urlaub geflogen. Ich und meine Frau, das haben wir uns einmal gegönnt. Aber ansonsten bin ich maximaler Zugfahrer geworden, weil es einfach schön ist. Es entschleunigt auch in diesem Bereich drin. Und E-Mobilität macht es natürlich auch beim Fahren. Und ja, man muss es eigentlich so machen, dass man sich selber wohlfühlt und auch mit gutem Gewissen das vorleben sollte.
Dann gab es die Nachfrage, ist der Kaffee auch regional?
Der Kaffee ist nicht regional, der ist Demeter und fair gehandelt. Also im 1950 konzentrieren wir uns wirklich nur auf die Speisen. Das können wir kontrollieren. Die Weine sind aus Baden-Württemberg, in Demeter-Qualität auch.
Demeter ist biodynamischer Landbau. Da haben deine Großeltern 1950 schon begonnen. Das Ganze basiert ja auf der Lehre von Rudolf Steiner, der durchaus umstritten ist. Habt ihr euch da jemals mit der Kritik auseinandergesetzt?
Auf bezogen von Rudolf Steiner, dem Anthroposophen,
der vieles sehr spirituell und esoterisch ist. Es gibt zum Beispiel auch Skepsis gegenüber Impfungen.
Also 1924 hat der Rudolf Steiner hat er nicht Demeter gegründet, er hat nur den Vorschlag ja gebracht in Danzig. Das ist das Thema, was mich in der jetzigen Zeit auch ein bisschen sehr beschäftigt natürlich, weil es geht um die Gesundheit der Menschen und es geht auch darum, dass es meiner Meinung nach einfach nicht sein kann, dass sich dagegen wehrt. Und der Demeter-Verband hat sich da ganz klar positioniert ja auch, dass wir einfach, dass wir uns impfen lassen sollen, denn wir müssen auf jeden achten. Und deshalb ist natürlich für uns, wir Jungs sind natürlich da eine andere Generation groß geworden. Und sind es dementsprechend einfach im Sinne der Gesellschaft, dass wir gut durch die Pandemie kommen.
Wobei der Demeter-Verband hat zum Beispiel gegen die Pflicht gekämpft, Rinder gegen die Blauzungenkrankheit zu impfen. Das ist ja auch eine Tierseuche.
Ja, also ist das Thema Impfen, Spritzen, ich glaube, es geht eher mehr von dem Synonym Spritzen aus eigentlich, weil der Demidoff, wenn man sich immer soll, die Spritzen. Grundsätzlich ist ja auch gut, wenn man so wenig wie möglich tut. Also ich habe auch einen wunderbaren Hausarzt, der mit Anthroposophie arbeitet. Bevor man Antibiotika gibt, kann man es auch wirklich auf homöopathischer Art und Weise versuchen. Und ich finde auch, wenn es um den Menschen geht, da ist eigentlich für mich eigentlich wichtiger, unabhängig, was für Verbände das machen. Es geht einfach um die gesamte Gesellschaft, dass einfach gesund bleiben und auch uns schützen gegenseitig.
Wir wollten auch noch darüber sprechen, dass ihr als Familie natürlich alle an einem Strang ziehen müsst. Ihr seid insgesamt 4 Jungs plus die Mutter. 2008 verstarb der Vater. Was war das erstmal für eine Herausforderung?
Ja, wir waren damals nicht alle sehr jung. Und natürlich war es ein Schock. Es hatte sich abgezeichnet, aber das Schöne ist, es hat uns noch mehr zusammengeschweißt. Das heißt, die Brüder sind nach Hause gekommen. Mein Bruder Christian ist der Steuerberater, hat in Stuttgart gearbeitet, Dominik hat studiert und hat auch natürlich noch sein Studium gemacht. Und das hat uns natürlich als Bruder natürlich die Energie gegeben und die Kraft, die wir jetzt haben, so ein Leben zu leiten.
Du strahlst jetzt dabei, während du das erzählst. Dennoch könnte ich mir vorstellen, war das natürlich auch erstmal eine sehr, sehr schwere Situation.
Ja, natürlich. Also natürlich auch für unsere Mutter, weil unsere Mutter ist eine richtige Schafferin. Unsere Mama Inge, die ist natürlich in der Küche rumgewirrt und gearbeitet und auf einmal musste sie natürlich auch die Patronenrolle übernehmen. Und das war natürlich auch nicht einfach für sie. Und da ist jetzt natürlich mit uns gemeinsam reingewachsen. Also ich würde mal sagen, es ist dadurch, dass wir ein sehr hohes Gottvertrauen haben, ich bin sehr religiös, hat ja alles seinen Sinn, weil ich wüsste nicht, ob wir jetzt so das Unternehmen machen würden. Man weiß es nie und deshalb muss man es alles so nehmen, wie es ist.
Dennoch ist eine Rollenverteilung nicht so einfach. Ihr seid zum Beispiel, dein Bruder Daniel ist auch noch Koch. Wie habt ihr euch das aufgeteilt? Man ist ja automatisch auch Konkurrent.
Ja, also Daniel hat schon früh gesagt, er ist eher so ein bisschen so der Organisator und es ist auch wirklich, das ist ja auch, wie gesagt, auch so ein bisschen so unser Ältester, also er ist schon so ein bisschen so auch der Vater-Nachfolger, das ist jetzt nicht so als Person gewesen, aber er war schon der älteste Bruder dann.
Der gleich die Verantwortung übernehmen muss.
Genau, und Daniel hat dann schon früh gesagt, du Simon, mach mal du die Küche und ich kümmere mich um die Koordination, es kam ja dann 2006 noch die Wimsner Höhle dazu, die er dann mit seiner Frau zusammen übernommen hat und jetzt kümmert sich Daniel so ein bisschen um den Restaurationsbereich, um unsere Events, um unsere Hochzeiten und ich kümmere mich um den kulinarischen Part.
Die zwei anderen machen was?
Dominik ist verantwortlich für unsere Frischkominions, also für unsere Suppen, die wir herstellen und koordiniert das alles. Und Christian ist unser Steuerberater, das ist in ganzen Finanzen, Buchhaltung, dass der ganze Laden zusammenhält. Das ist das Wichtigste.
Jetzt gab es 3-mal Nachwuchs innerhalb der großen Familie Tress im vergangenen Jahr. Also das stellt das Leben doch auch erstmal auf den Kopf, oder?
Ja, in der Tat. Also das Witzige an der ganzen Sache ist so, mein Bruder Christian ist 10 Monate jünger wie ich. 10 Monate. Und sein Sohn jetzt, Elias Johannes und mein Johannes Paul, sind genau auch 10 Monate auseinander. Und wenn ich denke, meine Mama hatte so 2 Jungs mit 24 an der Backe, Hut ab. Und Dominik hat jetzt vor 6 Monaten eine Marie bekommen. Also wir haben jetzt innerhalb von 10 Monaten 3 Kinder und das ändert natürlich alles. Also.
Wie managt das deine Frau, die ist Ernährungsberaterin, natürlich auch perfekt, um da mitzuarbeiten?
Also meine Frau, die arbeitet mir jetzt zu, das ist, da bin ich ganz froh drüber, sie hat vorher die Suppen mitentwickelt und hat den Bereich mitgemacht und jetzt ist natürlich Mutter und ich bin gerade auch Vater und Hausmann eigentlich so und genieße es sehr, weil ich habe von so vielen Kollegen, die älter sind wie ich, erfahren, ach, meine Kinder konnte ich nie aufwachsen sehen. Also wenn man jetzt wirklich das Positive rauszieht, das ist ein Geschenk, dass jetzt 7 Monate war ich zu Hause und konnte meinen Sohn aufwachsen sehen.
Ihr seid ja als Unternehmen auch enorm gewachsen. Habt ihr euch irgendwo eine Grenze gesetzt, dass ihr sagt, so groß werden, aber nicht weiter?
Nee, das haben wir uns nicht gesetzt. Also Grenzen setzen wir uns so in dem Bereich nicht. Wir gucken natürlich schon und das ist das Wichtigste, dass einfach, dass wir im Einklang mit Mensch und Natur sind. Das ist das Wichtigste. Dass es natürlich auch machbar ist. Es soll ja auch in unserem Kosmos, unserer Denkweise auch noch weiter funktionieren. Wenn der Wachstum nachher zum Negativ sich wandelt und wir müssen im Endeffekt an der Qualität, wird sich was verändern und was passieren, dann müssen wir stoppen. Aber bei uns einfach das Wichtige, unsere Aufgabe ist auch unsere Mission. Also ich habe es vorher erwähnt, unser Großvater hat gesät, unser Vater hat gesät. Wir dürfen jetzt ernten und wir müssen auch weiter sein für die nächste Generation, dass die nächste Generation ein tolles Unternehmen vorfindet und es auch weiterentwickelt für ihre Generation.
Aus dem Gasthof in Haiingen-Ehestetten ist inzwischen wirklich ein mittelständisches, familiengeführtes Bio-Unternehmen geworden. Mit wie vielen Mitarbeitern inzwischen? Ich habe mal was von 50 gelesen, das stimmt aber glaube ich nicht mehr, ne?
Ja, also natürlich mit Minijobs und Teilzeit und so weiter sind wir so bei 130 Mitarbeitern in der gesamten Gruppe.
Wie hat sich das jetzt verteilt über die schwierige Situation?
Also wir hatten jetzt wirklich dadurch, dass wir eigentlich aus der Not raus, vor 12 Jahren, die Not hieß bei uns, die Schwäbische Alb ist natürlich ein Tourismusgebiet von Mai oder April bis Oktober und dann wird es einfach kalt. Und ich kann eine kleine Geschichte noch von vorher erzählen. Unser Vater, also vor 30 Jahren, da war die Alb ja noch richtig kalt. Der hat immer gesagt, uns Bube, guck, dass wir 80.000 Mark vor dem Winter auf dem Konto haben, um über den Winter zu kommen. Das war immer so ein bisschen dieses Credo. Und wir haben halt irgendwann gesagt, wir müssen irgendwo auch unsere wirtschaftlichen Zweige so aufbauen, dass dieses Wintergeschäft läuft. Und Suppen sind halt eine kalte Jahreszeit. Und da hatten wir jetzt wirklich durch den, wo der erste Lockdown, also der zweite Lockdown zum 1. November begann, konnten wir alle Mitarbeiter, Gott sei Dank, aus der Gastronomie rüber in die Lebensmittel bringen und hatten dann somit keine Kurzarbeit, Gott sei Dank.
Wo du den Großvater gerade ansprichst, was würden denn die Großeltern dazu sagen, dass das Unternehmen so gewachsen ist?
Also wir in der Familie, wir, ich habe es ja vorhin gesagt, sehr religiös, wir gucken oft nach oben zu unserem Papa und sagen, der wird jetzt bestimmt stolz auf uns sein. Also das ist wirklich so. Und wir wissen auch, dass die alle von oben runter gucken. Und ich glaube, die wären stolz auf ihre Art, weil es natürlich schon früher alles ein bisschen dogmatisch vielleicht war oder so. Es ist so, aber ich glaube schon.
Du hast mal erzählt, dass du in der Küche quasi aufgewachsen bist. Da war immer die Großmutter, die stand am Topf, deine Mutter stand in der Küche. Also bist du nach der Schule gleich dahin. Hast du da auch vielleicht Geheimrezepte von denen übernommen, wo du sagst, ja, das ist so etwas, das muss man einfach, diese Tradition bewahren.
Ich habe versucht. Ich habe wirklich versucht, zum Beispiel auch, also was ich kann, von meiner Oma die Sorrenkutteln. Weil das ist eigentlich ein schwäbisches Gericht, so eine gute Brenne zu machen, schön anzuschwitzen und das auszugehen lassen. Beim Kartoffelsalat habe ich es nicht geschafft. Weil unsere Oma, ich sag mal ganz dogmatisch, stand halt auf keiner Gehaltsliste drauf. Das heißt, unsere Oma hat halt für einen Kartoffelsalat fast 2 Stunden gebraucht, was ich einfach nicht die Geduld dafür habe. Denn der muss ja schwätzen, der muss schlonzig sein. Und das habe ich nie so hinbekommen. Und das erinnert mich auch so ein bisschen an diese Denkweise von Asiaten. Wenn wir sagen, wenn die Handwärme vom Reis passt, ist der Sushi gut. Also ich glaube, die Oma hatte das Gespür und die Hand dafür für den perfekten Kartoffelsalat.
Was hat sich, wenn du gerade die Zeit ansprichst, was hat sich denn von dem Kochen an sich verändert von damals zu heute, von den Prozessen her?
Also auf Neudeutsch gesagt, wir sind einfach effizienter geworden, was wir einfach mussten, weil wir auch im Einklang mit den Mitarbeitern agieren müssen. Es ist alles konzentrierter. Wir arbeiten schon fokussierter und wir versuchen halt das Thema trotzdem durch Techniken, also mit Espumas, mit Sous-Vide-Garen, mit dem Thema Küche natürlich auch, das Thema trotzdem mit dem Handwerk verbunden zu bekommen. Was früher mehr Handwerk war, man hat alles nur sehr klassisch gemacht, wollen wir eigentlich schon mehr ein bisschen entpersonifiziert sein, um auch den Druck von den Mitarbeitern zu nehmen und nicht, dass der Gast das Gefühl bekommt, auch heute hat der Chef frei, heute schmeckt die Soße anders als in dem Bereich.
Und im Handwerk braucht man natürlich auch Handwerksgeräte. Wenn man sich diese Küchenläden anguckt, dann gibt es ja für alles, ich sag's jetzt mal, irgendein Shishi. Macht das dann tatsächlich Sinn?
Teilweise. Also jeden Shishi braucht man nicht, aber ich glaube, es ist viel mit den Timings zu machen. Und natürlich, es gibt zum Beispiel so Espumas. Wenn man da nicht einen Kartoffelschaum reinmacht, der schmeckt schon anders wie ein kräftiges Püree. Da gibt es schon noch. Aber ich glaube, trotzdem ist noch wichtig, dass die kleinen Add-ons noch dabei sind, aber der Klassik bleibt.
Ende April, was lässt sich da so finden, mit dem du ein tolles Gericht zaubern lässt?
Jetzt Ende April geht langsam der Spinat los. Ich mag den Spinat sehr, weil er immer sehr frisch ist und sehr knackig ist. Dann kommt jetzt gerade Schnittlauch wächst gerade sehr viel, Feldsalat kommt auch gerade ganz gut. Was ich jetzt kreieren kann, ist auf jeden Fall einen schönen Salat mit was gebraten. Aber ich würde jetzt vielleicht sagen, wir machen einen schönen Salat, gemischter Salat mit gebackenen Alblinzen-Falafel. Das geht auch ganz einfach, so gemahlene Alblinzen, ein bisschen Mehl mit drin und Ei. Und ein leckeres Dressing aus frischen Kräutern, die jetzt gerade so rausschießen. Also da geht schon was.
Was habe ich auf der Karte gefunden? Triologie vom vegetarischen Winter. Was steckt denn da drin?
Ja, da haben wir verschiedene Getreidesorten interpretiert. Das heißt, wir haben, das lügen nicht, das falsch sagt, das ist ja eine Weile her schon, wo wir letztes Mal ein vegetarisches Gericht gekocht haben. Da haben wir mit Dinkel was gemacht, ein Dinkelrisotto haben wir da gemacht gehabt. Wir haben auch Linsenbällchen gemacht und das haben wir dann immer kombiniert mit Gemüse. Also war Dinkel, Linse und Buchweizen, genau, Buchweizenrisotto. Und da haben wir da einen Strudel draufgesetzt und so haben wir in 3 kleinen Schälchen haben wir ein vegetarisches Gericht serviert.
Im Grunde musst du auch auf eine gewisse Art und Weise ein Forscher sein, wenn du guckst, was ist denn jetzt gerade alles zu kriegen, wenn du wirklich dich auf die 25 Kilometer Umkreis beschränkst bei den regionalen Produkten.
Ja, und Nicole, wie du gerade so ansprichst, ich habe jetzt eigentlich das Menü schon für Dezember dieses Jahr schon fertig. Denn alles Gemüse, was ich jetzt habe, habe ich ja schon eingemacht, eingekocht, fermentiert, das ich jetzt gar nicht kochen kann. Das heißt, wir haben jetzt schon die Vorarbeit gemacht fürs nächste Menü. Und das ist, glaube ich, das Wichtige in dem ganzen Konzept. Man muss wirklich vorausschauend denken.
Nicht Klopapier hamstern, sondern das Gemüse hamstern, höre ich daraus. Delegieren und koordinieren ist ja eine ganz wichtige Aufgabe. Wie bist du da reingewachsen? Das letzte Mal haben wir uns vor 10 Jahren getroffen. Was hat sich im Vergleich zu von vor 10 Jahren verändert?
Also was sich bei mir verändert hat, ist, also ich bin ja Fußballer und ich habe mal früher Fußball gespielt und bin immer noch großer VfB-Fan. Und ich führe meine Mannschaft wie eine Fußballmannschaft. Ich bin Trainer und wichtig ist, dass man alle auf Augen hört, also ein Startup-Denken und dass einfach jeder flexibel einsetzbar ist. Und das ermöglicht dem Trainer, dich ein einfaches Spiel zu spielen oder zu arbeiten, wenn die Mannschaft einfach weiß, mich kann man überall hinstellen. Und ich glaube, darum geht es, dass sich verändert hat eigentlich bei mir, dass ich sage, okay, ich führe meine Mannschaft offener, ich habe keine Hierarchien mehr oder keine großen Pyramiden, sondern die Mannschaft soll im Endeffekt auch Spaß haben, ob vom Azubi bis zum Teamleiter hoch oder bis zum Sous-Chef, die sollen einfach alle das machen, was denen auch Spaß macht und einfach den gemeinsamen Erfolg zu erzielen.
Wie ist bei euch die Geschlechterverteilung? Hat sich da was verändert über die Jahre?
In der Küche. Mhm. Ja, also aktuell haben wir eine Auszubildende, zwei Damen in der Küche, sorry, Heidenei. haben wir in der Küche, natürlich, das ist auch sehr gut, weil die halten den Laden ein bisschen zusammen. Weil das sind die saubersten und die tun den Jungs ab und zu auch mal wieder auf den Finger hauen, wo sie ein bisschen drauf achten sollen.
Früher hat man gesagt, Küche ist einfach ein brutales Geschäft. Ist das noch so?
Nein, überhaupt nicht. Also das ist auch schlimm noch, diese Urteile. Also ich glaube, dass wir Köche mussten unsere Egos Gott sei Dank auch nach hinten stellen, Gott sei Dank, weil das hat auch die Küche kaputt gemacht, dass es einfach nicht mehr darum geht, um Hierarchien und so nach dem Motto, ich wurde früher meiner Ausbildung bestraft, jetzt werdet ihr bestraft, die Zeiten sind vorbei und es geht auch nicht mehr, weil ich sag mal, die jungen Leute, wo eine Ausbildung machen, die ticken anders, die machen das aus Leidenschaft raus. Ich war früher Hauptschüler, ich habe halt Koch gelernt, ich bin Handwerker, klar, weil ich aus dem Restaurant gekommen bin, aber ich glaube, heute haben viele Bildungsgrad nichts mehr mit der Berufswahl zu tun. Das ist schön, dass Schreiner, Handwerker, Bäcker, Zimmerleute dementsprechend auch mit Studierenden und Abiturienten ihren Job bestreiten. Das ist doch traumhaft.
Ja, da brauchst du einfach mehr Vielfalt. Mit Ende 30 hast du im Grunde alles erreicht. Wo siehst du dich in, was gibt's da immer so in 5 oder 10 Jahren?
Boah, also ich habe gerade noch ein paar Projekte in der Schublade, über die kann ich noch nicht reden, die werden vielleicht nächstes Jahr rauskommen. Das ist schwer zu sagen, wo ich mich sehe. Also ich bin jeden Tag dankbar für das Hier und Jetzt. Das ist mir wirklich sehr wichtig. Und ich saug das auf und ich weiß nicht, was ist, weil ich glaube, nur der liebe Gott hat es in der Hand. Ich bin jetzt froh, dass ich hier sein darf, aber wer weiß, was kommt.
Gesunde Einstellung. Herzlichen Dank für deinen Besuch in SWR1 Leute, Simon Tress.
Vielen Dank, schön, dass ich hier sein durfte.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.